Blendet euch schon mal ein Bild ein. Und zwar, das ist das am häufigsten verwendetste Bild, das Deutsch oder Schwäbisch, in den sozialen Medien, wenn es um eine Person geht. Und ich habe heute Morgen zu Beate Schneider gesagt, wir mussten früher immer, für die, die es nicht wissen, wir mussten immer gezwungenermaßen miteinander spazieren laufen, weil unsere Familien waren so ein bisschen befreundet und die Annette hat dann mit meiner Schwester gesprochen und mir blieb nur übrig, dann mit ihr zu laufen und zu sprechen, was in dem Alter noch peinlich war. Aber ich habe dann heute Morgen gesagt, Beate, wenn wir gewusst hätten damals, was aus uns mal wird, ja. Mann, aber dabei geht es gar nicht um den schönen Mann hinter mir, sondern es geht um das T-Shirt, könnt ihr das sehen? Und wenn ihr brav seid, ihr seht es hier vorne bei mir, das T-Shirt ist ein bisschen eingegangen irgendwie. Gehört eigentlich auch unserem Sohn, aber wenn ihr brav seid, am Ende der Predigt mal sehen, ob ich noch euch ein paar Dinge zeige. Auf dem T-Shirt steht nämlich 116 und es ist vor circa 15 Jahren in den USA unter den farbigen Musikern zu einem gängigen Slogan geworden, Römer 1, Vers 16, 116. Und daraus wurde dann die Bewegung unashamed, also ist im Deutschen schon wieder schwierig zu übersetzen, ich schäme mich nicht. Da haben es die Engländer einfacher, ja, die sagen einfach unashamed, ich schäme mich nicht. Und in Römer 1, Vers 16, also auf dem T-Shirt angedeutet, heißt es, denn ich schäme mich nicht des Evangeliums. Andere Übersetzungen sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die alle errettet oder rettet, die daran glauben. Hast du dich schon mal für das Evangelium geschämt? Hoffentlich nicht. Es gibt wirklich keinen, absoluto, haben wir gesungen, absoluto, keinen Grund, sich zu schämen für das Evangelium. Ich schäme mich manchmal für die, die das Evangelium repräsentieren. Und ich schäme mich auch für die, ehrlich gesagt, die die größte Kraft, die wir überhaupt haben, die Botschaft vom Kreuz oder das Kreuz Christus in uns, die ihn in Frage stellen. Dafür schäme ich mich. Und dafür gibt es noch Ausbildung, historisch-kritische, um das zu tun. Dafür schäme ich mich. Aber für die Botschaft an sich muss ich mich doch nicht schämen. Gut, vielleicht manchmal für das Design, wie wir das Kostbarste überhaupt darstellen. Und dann schreibt Paulus hier, denn es ist eine Kraft Gottes. Für uns Deutsche ist ganz, ganz arg wichtig, dass es hier nicht heißt, denn es ist eine Theorie oder Theologie. Wir können Theologie studieren, noch und nöcher, wenn es uns hilft, die Kraft Gottes dadurch besser zu erleben, dann tu es. Und ich sage immer, wenn Theologie dich davon abbringt, die Kraft Gottes besser zu erleben, dann lass es. Denn es ist vor allem darauf abgezielt, dass wir diese sogenannte Botschaft vom Kreuz, dass wir das Evangelium, dass wir das erfahren. Es ist eine Erfahrungstheologie, keine Kopftheologie. Und dann heißt es hier, was wir für uns völlig selbstverständlich nehmen, denn sie errettet alle. Ausnahmslos alle. In der Zeit, in der Paulus das schreibt, gab es bestimmte Vorzüge für bestimmte Personen. Das heißt, nicht allen war alles zugänglich. Das bedeutet, auch in der religiösen Szene waren einige Dinge nur bestimmten Personen vorenthalten. Oder gucken wir hinein nach Indien, wo nachher anscheinend Thomas war, der Apostel Thomas, der Evangelist. Dort gab es und gibt es bis heute noch verschiedene Kasten und du kommst nicht an bestimmte Dinge heran, wenn du in der falschen Kaste geboren bist. Und Paulus sagt hier, es gilt allen ausnahmslos und es errettet auch alle, die daran glauben. Mein Schwager ist im Vorstand von Open Doors, verfolgte Christen, er ist auch viel gerade in der Ukraine. Und wisst ihr, mich beschämt, wie vielleicht wenig wir beten für die Ukrainer und die Russen. Es sind ja zwei Völker, die in einem Krieg sind, nicht nur die Ukrainer. Mein Papa ist übrigens in der Ukraine geboren. Und wie viel die Ukrainer selbst im Krieg noch für uns beten. Und was mich am meisten beschämt ist, und da sage ich ganz ehrlich, transparent, das kann ich nicht, das kann ich noch nicht, sie beten auch für Putin. Aber nicht nur unbedingt, dass er stirbt oder dass der Krieg aufhört, sondern sie beten, dass die Botschaft vom Kreuz diesen Mann errettet. Und sie wünschen ihm nicht, dass er die Ewigkeit in der Hölle verbringt. Kannst du das? Puh, da bin ich noch zu sehr Donnersohn und zu wenig Apostel der Liebe, wie es bei Johannes der Fall war. Er wurde ja zuerst der Donnersohn genannt, dann mit 90 war er der Apostel der Liebe. Ja, diese Botschaft vom Kreuz, er rettet auch Putin, wenn er daran glaubt. Und dann im 1. Korinther Kapitel 1, dort sagt Paulus, aber unsere umliegenden Völker, sie sagen, es ist Schwachsinn, es ist Dummheit. Diese Botschaft vom Kreuz, also das, was geschehen ist am Kreuz, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Und wisst ihr, dass das Kreuz, hinter mir steht da ein wunderbares Kreuz, dass das viele, viele, viele Jahrhunderte nicht im Zentrum des christlichen Glaubens stand. In den ersten 4 Jahrhunderten war das Kreuz nicht das Zeichen für die ersten Christen. Sie hätten das niemals, also so, ich habe von John Wimber 1996, der Gründer von Vineyard, kurz bevor er starb, habe ich ein, das ist echtes Gold, also nicht nur vergoldet, sondern das echtes Gold. Und der hat es sogar noch gesegnet. Oh, habe ich mir gekauft, das gebe ich mir. Und habe ich so 4, 5 Jahre umgehabt und habe ich gesagt, ist das Kreuz wirklich das Zeichen für meinen Glauben? Vielleicht ein Zeichen. Aber viele hängen sich dann so ein Ding um und oh, schön, gell? Magische Kräfte und die wissen nicht mal genau, was am Kreuz passiert ist. Lass mich mal ganz direkt sagen, ich habe ja gehört heute Morgen von der Tabea und von der Petra, dass ich in Familie bin. Deshalb darf ich ganz offen reden, wenn dich ein Mafiosi erschießt, das Letzte, was du wahrscheinlich siehst, ist ein Kreuz, das er sich umgehängt hat. Er hat einen anderen Glauben wie ich, oder? Also was meint jetzt Paulus von diesem Kreuz? Wisst ihr, in den ersten Jahrhunderten, ihr seht es hinter mir, war das sogenannte Stauros, also das alphabetische Andeuten von einem Kreuz ganz links und dann das sogenannte Christus-Monogramm in der Mitte. Und der Fisch, den kennen wir, oder? Hatte ich auch mal auf dem Auto, bis ich 2, 3 Mal geblitzt wurde. Dann habe ich gedacht, muss ich runter machen, weil sonst denken die, schlechtes Zeugnis. Ja? Also ich mache keinen Fisch mehr aufs Auto. Und dann im dritten Jahrhundert erst, haben ein paar Mönche, und ich hoffe, ihr versteht meinen Humor, das waren die Wüstenmönche. Ich sag's so, die waren vielleicht auch zu lange in der Sonne. Und deshalb haben die angefangen, im dritten Jahrhundert nach Christus sich zu bekreuzigen. Erst im dritten Jahrhundert. Davor war es unvorstellbar, ein Kreuz in Zusammenhang zu bringen mit meinem Glauben. Ein Kreuz war ekelerregend, ein Kreuz, das war brutal. Und sogar ein römischer Schriftsteller selber hat gesagt, man sollte den Buchstaben T, weil er also ein Kreuz darstellt, für immer aus unserem Alphabet entfernen, weil wir so brutal und so hässlich sind. Und hat man angefangen, sich zu bekreuzigen. Und ihr wisst, 431, dann wurde es zum offiziellen Zeichen des Christentums. Und du kannst, das ist jetzt die verkürzte Kirchengeschichte, nachstudieren, je mehr das Kreuz zu einem Symbol wurde, desto mehr verlor die Botschaft des Evangeliums an Kraft. Durch den Kaiser und dann auch seine anderen Abgesandten kamen die Kreuze in ganz Palästina, Ägypten, sie kamen nach Europa, kamen wahrscheinlich schon gar bis nach Nordengland, überall stand ein Kreuz. Aber die Leute und der Kaiser selber wusste gar nicht, wofür steht eigentlich das Kreuz. Und nun stand ein Symbol, aber die Botschaft vom Kreuz nahm immer mehr an Wirkung ab. Wisst ihr, was am Anfang das Symbol war für Christus, meine Hoffnung lebt? 3-mal, hier lebt er. Durfte ich jetzt bei dir nicht machen, weil du eine Frau bist, das ziemt dich nicht. Aber bei einem Mann, bei dir durfte ich es machen. Sag, guck mal, bum, 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 bum. Da lebt er. Man hat sich begrüßt, man hat sich erinnert. Hier lebt er. Und es war natürlich auch mit einer Ehrfurcht verbunden, das zu tun, wenn er hier nicht lebt. Oder bin ich mir sicher, dass er lebt? Ja, warum lebt er denn da überhaupt? Wodurch lebt er da? Aber das Kreuz wurde zu einem Symbol. Dabei ging es niemals, niemals um das Symbol. Es ging immer um Jesus Christus. Sehen wir nachher noch in der Bibelstelle im 1. Korinther, wo Paulus dann auch schreibt, einige wollen Wunder, die andere wollen Philosophie und Weisheit. Wir aber predigen das Kreuz. Nein, was predigen wir? Christus, den Gekreuzigten. Also, hier drin habe ich kein Kreuz. Sondern wer ist hier drin? Christus. Christus, der Gekreuzigte. Ich muss also wissen, was hat diese Person, die in mir wohnt, in mir lebt, was hat diese Person am Kreuz getan? Wir haben letzte Woche schon, oder ja, diese Woche noch schon wieder mal von meiner Mutter, von unserer Mutter Abschied genommen. War 4-5 Tage überhaupt nicht bei sich. Dann war meine Schwester dort, hat mir ein Video geschickt und plötzlich ist sie auf dem Bett und sagt, Peti, ich will was essen. Also gleich wieder Kommando. Oh, Wunder, wenn ihr mal ein Wunder erleben wollt, das ist ein Wunder. Und wir haben schon über die Beerdigung diskutiert und ich habe gesagt, ich will euch so gerne oder nicht so gern auf dem Sarg ein Kreuz. Weil das Kreuz, alle haben ein Kreuz auf dem Friedhof, oder? Aber ich habe das doch nicht das Zeugnis oder das Symbol von dem Glauben von meiner Mama. Doch weitaus mehr, es ist doch Christus, der Gekreuzigte. Und das Zweite, was sie damals gesehen haben, sie sahen, dass der Heilige Geist auf ihm war. Ja, wodurch sieht man das? Das überlasse ich euch. Guter Prediger sagt immer nur 80%, 20 müsst ihr selber nachdenken. Sie haben also gesagt, okay, Christus ist in dir. Und dann haben sie gesagt, und ich sehe, dass der Heilige Geist auf dir ist. Sieht man das bei dir und bei mir? Keine Ahnung, musst du wissen, ob man es bei mir sieht. Aber das war das Zeugnis ihres Lebens. Also müsste ich quasi so eine Handbewegung auf den Sarg machen und ein Symbol für den Heiligen Geist. Aber warum sagt jetzt Paulus, wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten? Also nicht, dass Sie mich falsch verstehen, ich kann gut mit, dass ein Kreuz überall rumsteht und alles gut. Mir ist nur wichtig, dass wir verstehen, was am Kreuz geschah. Und ich bringe uns 4 ganz kurze Punkte, um nochmal sicher zu gehen, dass wir alle dasselbe verstehen. Und zwar, es ging immer um die Macht der Sünde. Immer, immer, immer. Wisst ihr, das Kreuz, sagt Paulus im Kolosserbrief, war keine Notfalllösung oder das haben die Römer erfunden dann quasi, oder das Kreuz war quasi ein Notfallplan, sondern er sagt, das Kreuz war vor Ursprung der Welt geplant. Und als dann dieser Super-GAU kam im Paradies und die Macht der Sünde eingebrochen ist, da haben die beiden nicht gesagt und der Heilige Geist kam dann dazu, ja, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir völlig überfordert. Sondern Gott sagte ganz souverän, hör mal her, Schlange, er, mein Sohn, er wird dir am Kreuz, obwohl du ihn in die Ferse stechen wirst, aber er wird dir den Kopf zertreten. Es war schon von Ewigkeit her geplant und Jesus war auch nicht das Opfer in dem Sinn, dass Gott endlich jemanden gefunden hatte, der bereit war, diesen Weg zu gehen, sondern sie hatten einen Masterplan, den Teufel und die Dämonen am Kreuz reinzulegen. Wenn er gute Filme braucht, also von Agenten oder was weiß ich, die neuen Filme von James Bond, da geht es ja gar nicht mehr um James Bond, meiner Meinung nach, sondern nur noch um irgendwelche Agentendinge. Aber wenn ihr einen guten Agentenfilm wollt, dann beschäftigt euch mit dem Kreuz. Das war die größte Täuschungsaktion, die überhaupt stattgefunden hat in der Geschichte. Denn nämlich als die Sünde kam, hat Jesus diese Macht der Sünde genommen. Und die besteht aus 4 Bestandteilen. Das erste ist die Anziehung und die Verlockung. Es sind 30 Jahren jetzt auch Seelsorge. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz gehört habe, wenn Personen ein Doppelleben geführt haben, eine falsche Entscheidung getroffen haben oder gesagt haben, wie konnte ich nur das Finanzamt bescheißen, meine Frau bescheißen oder umgekehrt die Frau den Mann. Und sie fragen sich im Nachhinein immer, warum? Warum? Ist die Eva ging oft an dieser Frucht vorbei und die sah ja so eklig aus im Paradies, oder? Also die Sünde ist immer so eklig, uah, die stinkt und das leider nicht. Da heißt es, die Frucht war schön anzusehen. Kennt ihr das von Dschungelbuch, die Schlange K, wo dann alle hypnotisiert sind? Vor kurzem ein Mann auch im Büro, der sehr mit Pornografie zu tun hat, das war alles so scheiße. Und ich habe gesagt, das stimmt doch gar nicht. Am Anfang haben doch diese Frauen gut ausgesehen, oder? Du wusstest vielleicht nur nicht, dass die aus der Ukraine frisch importiert wurden und wurden unter Drogen gezwungen zu dem, was sie getan haben. Das ist eklig. Aber die Sünde an sich präsentiert sich doch gut, oder? Wenn ich das Finanzamt bescheiße, dann habe ich noch mal einen Daimler. Ist doch gut. Und Jesus nahm diese Verlockung auf sich, diese Anziehung. Und dann auch diese Konsequenz und diese Strafe. Auch wieder ein völlig falsches Denken, nachdem der Mensch nahm von diesem Baum, wer bestraft ihn denn eigentlich jetzt? Gott bestraft ihn. Wo steht es in der Bibel? Die Sünde selbst bestraft dich. Das heißt auch bei uns immer wieder, Micha, du musst den Jüngeren klaren Wein einschenken, wie sie in die Beziehung gehen und über das und über jenes, weil Gott straft sie. Und ich sage, nee, macht er nicht. Ihr wählt Segen oder Fluch. Die Sünde selbst straft den Menschen. Stehst du, du kannst nicht sagen, ich habe was falsch gemacht, ich bin fremdgegangen und jetzt straft mich Gott. Nee, die Sünde straft dich. Es ist die Macht der Sünde selbst, die dich bestraft. Und seit diesem 1. Mose Kapitel 3 versucht Gott alles, wie er diese Strafe der Sünde, die nicht von Gott kommt, sondern von der Macht der Sünde, wie er dich davon freimachen kann. Und letztendlich ist jetzt hier, bringt es Zerstörung und Fluch und dieser Tod getrennt von Gott. Und jetzt kommt Jesus und ja, es heißt, Jesus nahm alle Sünden auf sich. Aber im Kolosserbrief heißt es, dass Jesus die eine Sünde, also die Macht der Sünde auf sich nahm. Das bedeutet, er nahm nicht nur alle Sünden dieser Welt auf sich, sondern er nahm das Urproblem auf sich. Er nahm die vier Bereiche der Sünde auf sich, diese Anziehung. Er nahm diese Strafe auf sich und auch die Zerstörung, diesen Fluch. Denn es heißt in der Bibel, ist verflucht ist, der am Kreuz hängt. Und Jesus wurde nicht nur am Kreuz getötet, sondern auch noch außerhalb der Stadt. Das war das Zeichen für einen Verfluchten. Er nahm diesen Fluch, den ich gewählt habe, auf sich und den Tod. Und dann heißt es, dass aber von dem Gift dieser Macht der Sünde bei Jesus keine Wirkung eintrat. Das, was prophezeit wurde, ganz am Anfang, 1. Mose, Kapitel 3, du wirst ihn in die Ferse stechen. Milliarden von Dämonen haben ihn in die Ferse gestochen und sie haben ihn gequält über 3 Stunden hinweg. Und dann heißt es, plötzlich verdunkelte sich die Welt um ihn herum. Mitten am Tag wurde es dunkel. Warum? Weil die Dämonen merkten, unser Gift hat ja überhaupt keine Auswirkung auf Jesus. Warum? Weil er immun war, weil sein kostbares Blut nie verunreinigt wurde. Und je mehr sie auf ihn eindröhnten, desto mehr tropfte dieses Blut auf die Erde. Und meine Meinung ist, kann eine andere sein, dass sie nach 3 Stunden innegehalten haben und deshalb auch diese Welt kurz angehalten war, weil sie merkten, wir können diesem Jesus nichts antun. Und im 1. Korinther 15 heißt es dann, wenn die Dämonen das gewusst hätten, wenn sie das gewusst hätten, dann hätten sie Jesus Christus am Kreuz nicht umgebracht. Also wer hat jetzt Jesus umgebracht? Wie kann ein Theologe sagen, Gott ist ein Kindermörder? Sie haben zusammen diesen Plan gehabt und Jesus sagt, ich gebe mich freiwillig hin. An dieses Kreuz. Und diese Dämonen haben letztendlich ihn umgebracht. Die Macht der Sünde. Jesus sagte, das könnt ihr das letzte voll an mir tun. Vater, in deine Hände lege ich jetzt meinen Geist. Dann verschied er. Und er sagt, jetzt gehe ich auch den letzten Schritt für dich und für mich, diesen Tod am Kreuz. Und dann heißt es, der Zorn Gottes entlud sich. Ja, auf wen? Auf seinen Sohn. Wie kann ein Theologe schreiben, wie kann ein Vater im Himmel zornig sein auf seinen Sohn? Lieber Theologe, du hast keine Ahnung. Die Bibel sagt es sehr deutlich, dass Gottes Zorn am Kreuz die Sünde vernichtete. Gott ist zornig auf die Putins in dieser Welt und auf die Adolf Hitlers in dieser Welt. Er ist zornig auf die Zuhälter, er ist zornig auf die Sünde. Und deshalb hat er die Macht der Sünde vernichtet, aber nicht seinen Sohn. Wie aber predigen Christus den Gekreuzigten? Vielleicht noch ein Gedanke, bevor ich dann weitergehe. Viele umschiffen ja ein bisschen so Karfreitag. Ist es bei euch auch so? Also vor kurzem wurde bei uns einer unserer ältesten Gemeindeleiter gefragt, ja, was genau geschah denn zuerst an Karfreitag? Warum musste Jesus so viel leiden? Was hat er geantwortet? Ha, es kam ja bald der Ostersonntag. Das Kreuz ist uns peinlich. Es ist eine Dummheit, sagt Paulus, wenn wir es nicht verstehen. Steht, und jetzt lag Jesus 3 Tage mausetot im Grab. Und jetzt haben wir gehofft, hoffentlich geht die Sache gut aus. Wisst ihr, wann die Sache gut ausgegangen ist? Am Kreuz. Dort war der Tod bereits besiegt. Dort war alles entschieden. Jesus lag nicht mausetot im Grab 3 Tage lang und irgendwann kommt er jetzt wieder zurück. Der Tod war in dem Moment schon besiegt. Die Totengräber der Hölle konnten ihn nicht aufnehmen. Die waren immer noch in Schockstarre. Er fuhr auf zum Vater und sie haben sich eine High Five gegeben und haben gesagt, die haben wir aber ordentlich reingelegt. Und dann stieg er hinab ins Reich der Toten und der Teufel fragte, wer ist das? Und sie sagten, das ist der Helle. Ich sage euch nachher gleich, warum der Helle heißt bei den Satanisten. Das ist der Helle. Könnt ihr was tun? Nein, wir haben keine Macht über ihn. Und er hat gepredigt, den Verstorbenen im Alten Testament, hat die Türen aufgemacht, sagt, raus jetzt, raus, 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 geht ins Paradies. Ups, ist egal. Und das Kreuz war nur noch die logische, Entschuldigung, die Auferstehung war nur noch die logische Konsequenz von dem, was am Kreuz geschehen ist. Ein Zeichen für uns. Aber am Kreuz hat Jesus ausgerufen, Teleios, es ist vollbracht, es ist nichts mehr hinzuzufügen. Das Kreuz war vollkommen und die Auferstehung bezeugt letztendlich nur das als ein sichtbares Zeichen für uns, was geschehen ist am Kreuz. Magst du jetzt das Kreuz ein bisschen mehr? Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Wenn dir dadurch das Kreuz ein bisschen hilft dazu, dann nimm das Kreuz. Aber es geht um Christus, den Gekreuzigten. 1. Korinther 1, Vers 22 und 23, dort heißt es, denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen fragen nach Weisheit. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Wir aber predigen Christus. Es geht nicht um das Kreuz, sondern es geht Christus. Um ihn geht es und um den Gekreuzten. Das heißt, was durch Christus am Kreuz geschah, darum geht es. Darin liegt die Kraft. Im Kreuz liegt keinerlei Kraft. Und dann war Paulus mit etwas konfrontiert, was bis heute anhält. Ich nenne das mal liebevoll diese Botschaft vom Kreuz. Oder Christus braucht doch ein bisschen Support, oder? Das ist doch nicht ausreichend. Also es gibt hier die Juden, die wollen zusätzlich noch ein bisschen Zeichen und Wunder. Und dann gibt es aber diese Griechen, also diese anderen Völker, sie wollen Philosophie, Weisheit. Ich habe mal ein ganz einfaches Schaubild gemalt. Christus, der Gekreuzigte, beziehungsweise die Botschaft vom Kreuz, nicht das Kreuz, aber die Botschaft vom Kreuz ist vollkommen ausreichend, vollkommen. Es gibt nichts hinzuzufügen. Wenn Zeichen und Wunder dir helfen, das besser zu verstehen, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Umarm es. Philosophie, Theologie, was auch immer, wenn es dir hilft, das Kreuz besser zu verstehen, Christus, den Gekreuzigten, herzlich willkommen. Aber eigentlich ist es von der Bibel so, dass aus Christus und ihm, den Gekreuzigten, der in dir lebt, dass aus Christus Zeichen und Wunder geschehen. Es gibt keine andere Quelle. Je mehr wir Christus verstehen, dass er am Kreuz auch die Krankheit besiegt hat, desto mehr geschehen Zeichen und Wunder. Es gibt keine tiefere Erkenntnis. Paulus sagt, das Kreuz, das Geschehen am Kreuz ist die tiefste Erkenntnis überhaupt. Es gibt keine höhere Erkenntnis. Ich muss jetzt ein Beispiel ein bisschen verschlüsseln, weil es ja auch im Internet drin ist. Ich habe einen Freund und man könnte alles nachprüfen, wenn man wollte, aber ich darf nicht genau sagen, wann, wie, wo, was. Im oberen Teil von Deutschlands hat sich eine bekannte Satanistin bekehrt. Und die haben einfach das getan, was man immer tut, über ihr gebetet. Die Dämonen fuhren aus ihr aus und sie wurde eine treue Nachfolgerin von Jesus. Und dann haben aber die Satanisten, weil sie im Rang ganz oben war, gesagt, das können wir uns nicht bieten lassen, haben sie gekidnappt, haben sie, so ist eben das Ritual unter Missbrauch und anderen Dingen wieder versucht, wieder rückgängig zu machen, was durch die Bekehrung, durch die Taufe, durch die Erfüllung im Heiligen Geist geschehen ist. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, was die alles gemacht haben, aber nach 3 Tagen haben sie diese Frau, die so zerschunden war, meinem Freund wieder vor die Türe gelegt und habe gesagt, da nehmt sie, wir können nichts bei ihr tun, warum nicht, der Helle ist in ihr. Bis die Satanisten sprechen das Wort Jesus nicht aus, denn wenn sie nur Jesus aussprechen, wissen sie, was für eine Kraft, Jakobusbrief sagt, in diesem Wort allein, Jeschua, Jesus, wenn sie das aussprechen, fangen sie an zu zittern, weil sie wissen, dass diese Person Jesus, der Gekreuzigte, sie öffentlich zur Schau gestellt hat. Und sie erinnern sich daran, das war der, weshalb wir in Schockstarre waren. Der Helle ist noch in ihr. Wisst ihr, und das habe ich mal erzählt in einem Pfarrerkonvent. Und ja, ich bin so begeistert, wie ich eben bin, manchmal kleines Kind, und habe gesagt, Mensch, das ist Jesus, der Gekreuzigte. Und dann schaut mich eine Pfarrerin an und sagt, aber Herr Siebeneich, Sie wissen schon, dass das die Ausnahme ist, was bei dieser Frau geschehen ist. Und ich sagte, wie die Ausnahme? Ja, wenn wir vielleicht 100 Mal beten, dann geschieht einmal so etwas. Und ich habe gesagt, wollen Sie mich jetzt für dumm verkaufen oder was? Diese Botschaft vom Kreuz. Jesus hat doch gesagt, wir sollen Gebundenen die Hände auflegen, oder? Und habe gesagt, was wollen Sie mir eigentlich sagen? Und dann kam die Frau, wo haben Sie Theologie studiert? Ich habe es brav gesagt, wo ich Theologie studiert habe. Und er sagt, haben Sie auch historisch-kritische Theologie studiert? Dann habe ich so gemacht, will ich gar nicht studieren. Haben Sie Philosophie studiert? Will ich gar nicht studieren. Haben Sie Psychologie studiert? Das braucht man da dafür. Habe ich gesagt, will ich gar nicht studieren. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber alles, was mich davon abhält, dass diese Botschaft vom Kreuz, Christus der Gekreuzigte, wirkt, Christus in mir, dann lehne ich es ab. Ganz einfach. Und wisst ihr, über 15 Jahre lang ist dieser Dolchstoß in mir gesteckt. Herr Siebeneich, das ist die Ausnahme. Und es blieb 15 Jahre lang die Ausnahme. 15 Jahre lang die Ausnahme. Weil ich das geglaubt habe, was mir andere gesagt haben. Vor kurzem war ich in Hannover, das darf ich öffentlich sagen. Dort kommen immer jeden Sonntag zwischen 15 bis 20 Drogenabhängige aus einer Reha-Abteilung. Und ich habe einfach gepredigt über Christus, den Gekreuzigten, hatte nicht mal mein schönes T-Shirt an. Und am Schluss kommen die auf mich zu, also nicht ich auf sie. Sie sagen, sie müssen für uns beten, dass wir frei werden. Ich sage, klar, mache ich. Irgendein Psychologe gerade hier oder Philosoph. Ich bin eben ein bisschen spaßig. Ich habe einfach Hände aufgelegt und gesagt, im Namen Jesus Christus, heraus mit jeder Gebundenheit aus euch. Klar sind Manifestationen geschehen und ein paar umgefallen und was weiß ich. Und alle sind rausgerannt, weil alle Angst hatten. Das Gegenteil war der Fall. Kleine Kinder sind nach vorne gerannt und haben Jesus Christus angefangen zu preisen, weil sie endlich mal gesehen haben, was diese Botschaft vom Kreuz alles kann. Wie aber predigen Christus? Ich erzähle euch noch eine Geschichte Und dann gehen wir nochmal in dieses wunderbare Lied, Jesus Christus, meine Hoffnung lebt. Andre Crouch ist wie kein anderer für mich so mein Hero als Musiker. Und er war, so meine ich zumindest, der allererste, der nicht nur in dem Sinn exzellente Musik gemacht hatte. Er war auch Produzent mehrmals von Prince, Madonna und Michael Jackson etc. Sondern er war der Erste, der auch Anbetung angefangen hat. In den Konzerten hat er gesagt, Musik vorbei, jetzt machen wir Anbetung. Und das erste Lied, das er gesungen hat, ist Halleluja. Er sagte, mehr braucht es nicht. Also damals hat man ganz angefangen mit so Overhead, Halleluja. Und er hat gesagt, mach aus, es gibt nicht mehr, es gibt nur Halleluja. Und er hat so gefühlte 14 Minuten lang Halleluja gesungen. Und man muss wissen, bei Andre, als er 11 Jahre alt war, war er mit seinem Papa in einem Gottesdienst. Und es waren, sagen wir und schreiben, 9 Leute, lauter ältere Frauen, niemand da, der Klavier spielen konnte. Und sein Papa sagt, Andre, wenn Gott dir die Gabe der Musik gibt, würdest du immer für ihn spielen. Er sagte, ja, mach ich. Da hat er ihm die Hände aufgelegt und er ging ans Klavier und die haben, what a friend we have in Jesus. Also welcher Freund hat so probiert. Dann hat er den Ton gehabt und er sagt, in dem Moment ging sein Gehör auf und er konnte Klavier spielen. Der hat nie Zeit seines Lebens irgendwelche Noten gelernt. Der hat einfach gespielt. Also unsere heutigen Lobpreisteams hätten Probleme, weil der hat alle Lieder in S-Dur geschrieben. Das wissen die gar nicht, was es ist, S-Dur. Oder wir brauchen einen Kapataster, gell? Und er hat mit 14 Jahren ein Lied, und deshalb erzähle ich über das Kreuz von Jesus geschrieben. Was Jesus am Kreuz getan mit 14. Woher kann der so eine Erkenntnis haben mit 14? Und die zentrale Aussage, dass das Blut vom Kreuz niemals, niemals, niemals seine Wirkung verlieren wird. Niemals. Und das hat er in seinen Konzerten immer gesungen. Und er hat die kranken Leute nach vorne gerufen, hat einfach das Lied gespielt, die Leute sind geheilt worden. Einmal war er selber so von Krebs geschwüren, er hatte Krebs im Gaumen, überall übersät und hat gesagt, Andre, du kannst heute nicht spielen. Und er hat gesagt, ich gebe nicht auf, wegen so ein paar Dämonen, die hier sind, ich gebe nicht auf. Und hat man ihn versteckt am Piano hinter ein paar Palmen und während er spielte, sind ihm diese Geschwüre aufgeplatzt, er war überall blutig. Da muss man keinen Gruselfilm mehr anschauen. Ha? Und wisst ihr, später wurde er Sozialpädagoge für Drogenabhängige. Dann kam genau dasselbe wie bei mir. Man hat gesagt, Andre, hast du schon mal von Freud und von Kant gehört? Warum kommen aus Deutschland und Österreich immer so dumme Dinge, frage ich mich, oder? Und dann hat er angefangen, Freud und Kant, und hat gemeint, so ist es, boah, jetzt muss ich psychologisch, zack und peng. Und dann hat er gesagt, auf Englisch, they made me stop to see my wonders. Sie haben mich dazu gebracht, dass meine Wunder aufgehört haben. Und fortan erlebte er Wunder nur noch bei sich selber. Zuckerkrankheit, Darmkrebs wurde bei ihm geheilt, aber er hat nie wieder für andere gebetet. Wir aber, und jetzt mache ich hier mal auf, predigen Christus, den Gekreuzigten. Und ich möchte sagen, diesem Andre Crouch, hier seht ihr das T-Shirt, ich schäme mich nicht. Wozu auch? Andre, dieser Musiker, der vor ein paar Jahren gestorben ist, ich schäme mich über die Leute, die dich dazu gebracht haben, dass du aufhörst von der Botschaft vom Kreuz zu singen. Ich schäme mich für die Pfarrer, die auf mich eingestochen haben, das ist die Ausnahme, ja? Vielleicht, wenn man so herangeht, ist es die Ausnahme. Aber eigentlich ist es die Regel, wenn wir Christus, den Gekreuzigten, bezeugen, weil er in uns lebt, dass er sich selber bezeugt. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten, denn es ist eine Kraft Gottes. Und ich möchte dir vielleicht so mitgeben, ihr dürft gerne schon kommen, möchte dir vielleicht mitgeben, für die nächsten paar Tage, wenn dich niemand sieht oder du ganz für dich alleine bist oder auf dem Weg zur Arbeit oder bei der Arbeit oder in der Uni zur Toilette. Ich habe vor ein paar Jahren schon mein Kreuz irgendwie abgehängt, weil ich sage, mir geht es um die Botschaft vom Kreuz. Aber ich mache öfters am Tag, hilft auch meinem leichten Asthma, das ich habe bei Heuschnupfen, wenn ich so mache, immer wieder Christus in mir. ist es in mir? Ich habe kein Kreuz in mir. Seid ihr, schneidet mal auf und da kommt ein Kreuz raus. Aber was ich sehen möchte, ist, dass die Leute sagen, Christus in ihm. Christus in ihm. Und dann haben wir ja nächste Woche dann Pfingsten. Christus in ihm und der Heilige Geist auf ihm. Mehr brauchen die Leute nicht zu sehen. Und wenn das beides zusammenkommt, was am Kreuz geschehen ist und was der Heilige Geist freigesetzt hat an Kraft, ich glaube, dann können wir viel mehr auftreten, auch nicht in einer falschen Scham und sagen, ich brauche mich nicht zu schämen wegen der Botschaft vom Kreuz. Christus in uns. Können wir gerade den Part nochmal singen oder welche Parte auch immer. Vielen Dank.